Johannesevangelium, Kapitel 19, die Verse 31 bis 37. Hört das Wort Gottes. Weil es Rüsttag war, jener Sabbat war nämlich ein hoher Festtag, baten die Juden nun Pilatus, damit die Leichname nicht während des Sabbats am Kreuz blieben, dass ihnen die Beine zerschlagen und sie herabgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine, ebenso dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seiner Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt. Und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde, keine Knochen sollen ihm zerbrochen werden. Und wiederum sagt ein anderes Schrift, sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben. Himmlischer, ewiger Vater, wir danken dir für dein Wort. Herr, denn welche Leitung hätten wir in dieser Welt, welche Richtschnur hätten wir in dieser Welt, welchen Maßstab hätten wir, wenn nicht dein Wort, Herr, denn dein Wort ist die Wahrheit, die ewig bestehen bleibt. Vater, wir bitten, dass du uns in diese Wahrheit leitest durch deinen Geist, dass wir sie verstehen. So bitten wir, Herr, dass du uns Ohren gibst, die hören und einen Verstand, der die Worte versteht. Aber Herr, vor allem bitten wir, dass du uns Herzen gibst, die diese Wahrheit glauben. Herr, wir bitten in Jesu Namen. Wir hatten im letzten Abschnitt gelesen, wie in den letzten Minuten Jesu, bevor er stirbt, sich das Wort Gottes erfüllt hat. Wir haben gesehen, wie Prophetien aus Psalm 22 in Erfüllung gegangen sind und aus einem weiteren Psalm. Wir haben sogar betrachtet, wie Jesus selbst das Wort Gottes erfüllt hat, vor allem das fünfte Gebot. Und heute sehen wir, wie weitere Prophetien auf Christus erfüllt wird. Johannes gibt uns am Ende des Abschnitts zwei Kommentare oder einen größeren Kommentar, wo er deutlich macht, dass wieder zwei Prophetien auf Christus in Erfüllung gegangen sind. Aber wir sehen eine weitere Prophetie, abgesehen von der aus den Psalmen und aus dem Wort Gottes, die Johannes zitiert, wir sehen eine Prophetie aus dem fünften Buch Mose, die sogar in Erfüllung gegangen ist, aus dem Gesetz selbst. Der Evangelist zeigt uns, dass das Wort Gottes in Christus erfüllt ist, dass sich das Wort in Christus erfüllt. Und wir sollten darin vor allem eine Ermutigung für unseren Glauben finden, eine Stärkung für unseren Glauben an Christus selbst. Genau darauf zielt Johannes ab. Er betont es sogar in dem Abschnitt. Er beruft sich extra auf einen Zeugen und er macht es so drastisch, dass er deutlich machen will, dass das, was dieser Zeuge gesagt hat, wahr ist, damit wir dadurch glauben. Wir können durchaus sagen, dass dadurch auch unser Glaube gestärkt wird. Und das ist das Ziel des Johannes-Evangeliums. Es sollte uns nicht verwundern, denn Johannes hat selbst gesagt, dass er das Evangelium geschrieben hat, damit wir glauben, dass Jesus, der Christus, also der Messias ist, der Sohn Gottes, und dass wir durch diesen Glauben an Christus ewiges Leben haben. Wir sollten also uns nicht verwundern, dass auch dieser Abschnitt geschrieben ist, damit wir glauben, damit unser Glaube gestärkt wird. Denn dadurch, dass die Wahrheit in Erfüllung gegangen ist, dass die Prophetien aus dem Alten Testament im Neuen Testament in Erfüllung gehen, können wir Gewissheit haben, dass das, was wir lesen, wahr ist. Der Titel der Predigt lautet, das Wort erfüllt sich weiter. Das Wort erfüllt sich weiter, denn wir haben schon seit Anfang der Leidensgeschichte Jesu gesehen, dass immer wieder sich neue Stellen aus dem Alten Testament in dem, was geschieht, erfüllen. Jetzt werden wir drei Punkte betrachten. Als erstes die falschen Juden, als zweites der wahre Zeuge und als drittes dann das erfüllte Wort. Die falschen Juden, der wahre Zeuge und das erfüllte Wort. Lassen wir also als erstes die falschen Juden betrachten. Und wir haben diese Gruppe von Menschen schon mehrmals betrachtet im Johannesevangelium. Wir haben sie vor allem auch betrachtet in dem Anklageweg Jesu, in der Verurteilung, denn dort sind sie immer wieder aufgetreten. In den letzten Stunden Jesu haben wir immer wieder gesehen, wie die Juden geheuchelt haben, wie sie die Dinge verdreht haben. Ich denke, Johannes berichtet uns bewusst auf diese Weise von den Juden, um zu zeigen, wie falsch die Führer des Volkes eigentlich waren, wie falsch sie gehandelt haben. Und es geht hier nicht um die Juden allgemein. Johannes schreibt hier nicht gegen das Volk der Juden, wenn Johannes sich auf die Juden bezieht, ist es meistens die führende Elite, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Sadduzäer, die Hohepriester. Das war die Elite, das war der Sanhedrin, der höchste Rat. Und das sind die Juden, die Johannes bezeichnet. Es wird deutlich, als Johannes der Täufer auftritt, heißt es, und die Juden sandten zu Johannes dem Täufer. Und wen hätten sie gesandt als nicht auch Juden? Also Johannes macht ganz deutlich, dass wenn er die Juden nimmt, dann sind es die Führenden im Volk. Und in unserem Abschnitt sehen wir wieder, wie die führenden Juden haben geheuchelt haben. Wir sehen seit Anfang an, seit Jesus auftritt, dass die führende Elite Jesus um die Ecke bringen wollte. Sie wollten ihn loswerden. Und hier sehen wir wieder, wie sie versuchen, äußerlich treu zu bleiben zum Wort Gottes, aber innerlich eigentlich schon alle Gesetze gebrochen haben. Alles getan haben, um einen unschuldigen Menschen loszuwerden. Wir lesen jetzt, wie sie Pilatus darum baten, die Leichen vom Kreuz zu nehmen. Und die Begründung ist das große Fest, das Fest der ungesäuerten Brote. Das Passamahl wurde schon gefeiert. Das Passamahl hatte Jesus mit seinen Jüngern gegessen. Und direkt nach dem Passamahl hatten sie kein Problem, Jesus festzunehmen, ihn vor das Gericht zu ziehen und ihn zu verurteilen. Und jetzt hängt Jesus eben dort am Kreuz. Er wurde an diesem Tag zwischen Passamahl und Sabbat gekreuzigt. Johannes sagt, es war Rüsttag, eben dieser Freitag vor dem Sabbat. Es war nicht irgendein Sabbat, sondern wir lesen, jener Sabbat war nämlich ein hoher Festtag, ein besonderer, ein wichtiger Sabbat, denn mit diesem Sabbat begann die Festwoche der ungesäuerten Brote, das Fest, was sich direkt ans Passafest angeschlossen hat. Und deshalb wollten die Juden, dass die Leichen vor dem Kreuz genommen werden, damit weder der Sabbat noch das Fest selbst verunreinigt wird. Und das geht direkt aufs Gesetz Gottes zurück. 5. Mose 21, für die, die im Abendgottesdienst fleißig mitverfolgt haben, spricht davon, dass jeder, der am Holz hängt, verflucht ist. Und wir haben gesehen, wie diese Prophetie schon in Erfüllung gegangen ist. Aber dort heißt es auch, dass jeder, der am Holz stirbt, am Abend abgenommen werden muss, damit dadurch nicht das Land verunreinigt wird. Und genau das, darauf berufen sich die Juden jetzt. Sie wollen auf keinen Fall, dass das Land verunreinigt wird, noch mehr, dass das Fest, was damit zusammenhängt, was kommt, verunreinigt wird. Wenn dieser Sabbat am nächsten Tag verunreinigt geworden wäre, wäre das ganze Fest damit unrein gewesen. Es war also nicht nur für die Juden, sondern für das gesamte Volk äußerst notwendig, dass die Leichen vom Kreuz genommen werden. Deshalb haben also die Juden, die Führung des Volkes, Pilatus gebeten, die Leichen vom Kreuz zu nehmen. Doch sie haben nicht einfach nur gebeten, die Leiber vom Kreuz zu nehmen, sondern sie haben sogar darum gebeten, dass die Beine gebrochen werden, oder zerschlagen werden, heißt es hier. Das schien auch eine gängige Praxis zu sein. Irgendwann hat man die Beine zerbrochen, denn sobald die Beine zerbrochen waren, war es für die Person, die am Kreuz hing, nicht mehr möglich, sich irgendwie abzustützen. Das heißt, er ist früher oder später ziemlich schnell erstickt, weil die Lunge abgesackt ist und er sich nicht mehr aufraffen konnte. Die Bitte selbst war also für Pilatus wahrscheinlich nicht mal überraschend. Es ist durchaus möglich, dass er gewohnt war, dass die Juden, wenn sowas an einem Freitag geschehen ist, ihn darum gebeten haben, denn sie wollten natürlich ihren Sabbat, ihren heiligen Tag der Woche nicht verunreinigen. Es war vielleicht für ihn sogar auch zum Vorteil, denn wenn die Beine gebrochen sind, wenn die Leute gestorben sind, wenn die Leiber abgenommen worden sind, dann hat er Ruhe. Dann hat er sich damit nicht mehr rumschlagen müssen, also war es für ihn vielleicht sogar einfacher. Bis hierhin ist alles in Ordnung, könnte man denken. Denn bis jetzt verhalten sich die Juden richtig, oder nicht? Sie erfüllen das Gesetz, sie tun alles, was nötig ist, um sich ja nicht zu verunreinigen. Sie wollen den Sabbat und das Fest reinhalten. Doch das Problem, was hier anklingt, das Problem ist eigentlich tiefer. Es ist im Hintergrund, es ist nicht das, was die Juden sagen und fordern, sondern es ist das, was ihre Herzen eigentlich machen. Wir dürfen nicht vergessen, dass es hier immer noch um Christus geht, um den Unschuldigen, der dort gekreuzigt wurde. Derjenige, der dort hängt, nicht weil er schuldig war, sondern weil die Juden, die Führung des Volkes, ihn loswerden wollte. Äußerlich läuft alles super. Äußerlich läuft alles so, wie es laufen muss, doch innen, im Herzen, läuft es falsch. Äußerlich kann ihnen niemand etwas vorwerfen. Sie erfüllen das Gesetz, doch hinter der Fassade heucheln die Juden. Außen präsentieren sich die Schriftgelehrten und Priester sehr heilig. Das haben sie schon immer die ganze Zeit gemacht. Das war schon immer ihr Steckenpferd. Äußerlich ist alles super, doch ihr Herz zeigt etwas anderes. Schon eine ganze Zeit. Jedes Mal, wenn Jesus mit seinen Jüngern nach Jerusalem gekommen ist, haben sich diese Schriftgelehrten und die Priester zusammengetan, um zu schauen, wie sie Jesus loswerden können. Wir lesen sogar im Johannesevangelium Berichte, dass Jesus in einem Dorf vor Jerusalem ist, bei Maria und Magdalena und Martha und bei ihrem Bruder Lazarus, und dass die Pharisäer extra dorthin Leute schicken, um Jesus auszuspionieren, damit sie endlich dingfest machen können. Die ganze Zeit haben die Juden ein Ziel gehabt, Jesus loszuwerden. Jemanden, dem sie nichts vorwerfen konnten. Jemanden, der sich immer verteidigen konnte, aus dem Gesetz heraus, was sie doch so sehr geliebt haben. Sie haben schon immer versucht, Mordpläne zu schmieden, bis sie es endlich geschafft haben, ihn unter einem falschen Vorwand, unter einer Lüge ans Kreuz zu bringen. Und wir sehen im Johannesevangelium, dass die größte Sorge der Pharisäer gar nicht das war, was Jesus gelehrt hat. Sie konnten nichts gegen seine Lehre sagen. Ihr Problem war auch nicht, dass Jesus Kranke gesund gemacht hat und Blinde sehen und Lahme gehend und Dämonen ausgetrieben hat. Ich meine, keiner von uns wäre böse darüber, wenn jemand kommt, der andere einfach so heilen kann. Ihr Problem war, und das wird im Johannesevangelium deutlich, dass Jesus die Massen angezogen hat. Auf einmal haben die Leute nicht mehr auf die Pharisäer gehört und sind nicht mehr den Pharisäern gefolgt, sondern Jesus gefolgt. Deshalb wollten sie Jesus umbringen. Und das war eigentlich ihre Herzenshaltung. Alles, was sie präsentieren nach außen, ist, wir halten das Gesetz, wir erfüllen alles, was erfüllt werden muss. Aber innerlich sind sie so neidisch auf Jesus, dass sie ihn umbringen wollen. Sie wollen ihre Massen zurückhaben. Sie wollen, dass die Leute ihnen hinterherrennen und sie bringen Jesus um. Und es war für sie noch nicht mal ein Problem, am Passafest eine Truppe von Soldaten aufzutreiben, plus alle Knechte aufzutreiben, um Jesus festzunehmen. In 0,nix, kann man sagen, hatte Judas fast schon ein ganzes Heer zusammen, um eine einzige unschuldige Person, die sich noch nicht mal gewehrt hat, festzunehmen. Passafest, das als eines der wichtigsten Feste, wenn nicht das wichtigste Fest im Judentum ist, das Passafest, an dem man sich an die Erlösung aus Ägypten erinnert hat. Es war das Fest, an dem man sich daran erinnert hat, wie Gott in seiner Treue zu seinem Volk stand und aus Abraham ein ganzes Volk hervorkommen ließ und einen neuen Bund mit diesem Volk am Berg Sinai geschlossen hat. Das alles hat man am Passafest erlebt und daran hat man sich erinnert. Dennoch konnten sie an diesem einen Tag, an diesem wichtigsten Feiertag im Land, alles tun, um einen unschuldigen Mann ins Kreuz zu bringen. Das war ihre Herzenshaltung. Das waren die Pharisäer von innen. Das war die Führung der Juden. Problem hier ist nicht, dass sie die Leichen entfernt haben. Das kann man ihnen hoch anrechnen, weil das war richtig und gut. Und man muss nicht unnötig Menschen am Kreuz hängen lassen. Das Problem war ihre Heuchelei. Sein Ausleger hat dazu geschrieben, um ihren Sabbat strikt reinzuhalten, achten sie darauf, dass er auf keinen Fall verschmutzt wird, während das ganze Land durch ihre Falschheit verunreinigt wird. Ja, das ganze Land durch ihre Falschheit verunreinigt wird. Das war das eigentliche Problem. Äußerlich waren sie darum besorgt, dass alles rein bleibt. Sie wollten das Land nicht durch die erhöhten Leichen verunreinigen, doch ihre Heuchelei und Falschheit hat letzten Endes ihr eigenes Herz und das ganze Land verunreinigt. Ja, das zeigt uns, dass alle äußeren Bemühen am Ende eigentlich nichts bringen, wenn das Herz dahinter steht. All unser äußerliches Verhalten und Tun und Handeln ist falsch, wenn es nicht vom Herzen kommt, wenn wir es nicht glauben, wenn wir nicht davon überzeugt sind, wenn wir es nicht wirklich tun wollen. Sie haben alles getan, um äußerlich heilig zu wirken, doch sie wollten im Herzen nicht heilig sein. Und das ist das Problem, was uns Johannes hier aufzeigt. Das ist das eigentliche Problem. Aber lasst uns die falschen Juden hinter uns lassen und kommen wir zu dem wahren Zeugen, dem, worum es hier eigentlich geht. Und das ist der zweite Punkt, der wahre Zeuge. Der wahre Zeuge. Johannes berichtet uns nämlich weiter, dass die Soldaten genau das taten, was sie tun mussten, was sie wahrscheinlich immer getan haben. Sie fingen an, den Leuten die Beine zu brechen. Ich hatte schon angedeutet, dass dies die normale Praxis war. Sobald die Beine gebrochen waren, konnte man nicht mehr atmen und man ist dann schneller gestorben. Man hat die Leute im Prinzip von ihren Qualen irgendwann erlöst, auch wenn es sehr brutal klingt. So lesen wir, dass sie dem einen die Beine brechen und dann lesen wir, dass sie dem anderen die Beine brechen, also dem, der zur rechten und dem, der zur linken Jesu gekreuzigt war. Doch dann lesen wir, als sie die Beine Jesu brechen wollten, haben sie es nicht getan, weil sie festgestellt haben, Jesus ist schon gestorben. Und wir haben letzte Woche betrachtet, im letzten Abschnitt, da heißt es, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Das war der Punkt, an dem Jesus gestorben ist. Sie haben Jesu Beine nicht gebrochen. Warum das so wichtig ist, betrachten wir gleich im dritten Punkt. Sie nahmen dann den Speer und stachen Jesus in die Seite. Auch das war typisch. Das hat man gemacht, um sicher zu gehen, dass jemand tot ist. Denn sobald jemand tot ist und man sticht ihm in die Seite, wenn er am Kreuz hängt, kommt eben Wasser und Blut zusammen raus. Kein Blut alleine, sondern Wasser und Blut. Und genau das ist bei Jesus geschehen. Und deshalb wussten sie mit so hundertprozentiger Sicherheit, Christus war tot. Johannes schreibt, sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite und zugleich floss Blut und Wasser heraus. Und auch damit wurde eine Prophetie erfüllt, die wir gleich im dritten Punkt betrachten werden. Viel wichtiger für jetzt ist die Aussage, die Johannes danach macht. Er sagt, und der das gesehen hat, der hat es bezeugt. Und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Johannes macht eins deutlich, er macht deutlich, dass es definitiv Zeugen dafür gibt, was dort geschehen ist. Einer der Zeugen war hochwahrscheinlich Johannes selbst, kommt gleich noch dazu. Die Mutter Jesu war dort, Maria Magdalena war dort und noch eine weitere Maria stand dort. Das haben wir im letzten Abschnitt gesehen. Die haben das bezeugen können. Aber dieser eine Zeuge, den Johannes zitiert, der konnte es auch definitiv bezeugen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wer dieser Zeuge war. Es könnte Johannes selbst gewesen sein, denn er war der einzige Jünger Jesu, der zum Todeszeitpunkt am Kreuz war. Er konnte all dies bestätigen. Johannes nennt sich selbst nie bei Namen im Evangelium. Das heißt, es könnte noch ein Hinweis darauf sein, dass er es ist. Aber ich glaube eher nicht, denn Johannes bezeichnet sich selbst immer als den Jünger, den Jesus liebte. Da ist es unwahrscheinlich, dass Johannes jetzt hier davon abweicht. Eine zweite Möglichkeit wäre, dass einer der Soldaten war. Entweder der den Speer reingerammt hat oder ein anderer Soldat, der das bezeugen konnte. Und ich denke, diese Kriegsknechte konnten sich bestimmt daran erinnern. Nicht, dass Wasser und Blut kam, das haben sie öfter gesehen, aber dass es so früh kam, dass Jesus zu dem Zeitpunkt schon tot war, war 100% für die Kriegsknechte was Besonderes. Somit ist es durchaus möglich, dass einer der Kriegsknechte der Zeuge war. Könnte aber auch eine dritte Person sein, eine Person, die zufälligerweise dort war, eine Person, die vielleicht sehen wollte, was passiert ist. Vielleicht einer der anderen Jünger, der zurückgekommen ist, nachdem der Trubel vorbei war. Was Johannes deutlich macht, ist, dass es einen Zeugen gibt, der diesen Fall bestätigen kann. Wir wissen nicht, wer es genau war, doch wir wissen, dass dieser Zeuge unbedingt will, dass wir wissen, was geschehen ist. Und das macht Johannes deutlich. Der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Der Zeuge rückt nicht von seiner Wahrheit ab, damit wir glauben. Dem Zeugen ist wichtig, dass wir diese Wahrheit erfahren, damit dadurch unser Glaube gestärkt wird. Das ist das Erste, was wir festhalten sollen. Das, was Johannes berichtet, soll für uns zum Glauben führen oder unseren Glauben stärken. Das, was Johannes hier uns berichtet und bestätigt, soll unseren Glauben stärken. Denn es ist die Wahrheit und nur die Wahrheit kann unseren Glauben stärken. Was uns hier wirklich auffallen sollte, ist die Tatsache, dass der Zeuge so sehr um unsere Glauben bemüht ist. Dieser Zeuge will, dass wir glauben und er will, dass dies berichtet wird. Und das lässt uns darauf schließen, dass es nicht irgendein Zeuge war, sondern dass es jemand ist, der zum Glauben gekommen ist. Vielleicht war es einer der Soldaten, der später zum Glauben an Christus gekommen ist. Es war auf jeden Fall jemand, dem unser Glaube so wichtig war, weil er höchstwahrscheinlich selbst geglaubt hat. Und weil vielleicht sogar dieses Ereignis seinen Glauben gestärkt hat oder der Anlass zum Glauben an Christus war. Dieser Zeuge will, dass wir glauben, dass unser Glaube gestärkt wird. Und das ist das Anliegen des Apostels. Er will, dass wir glauben. Er bringt diesen Bericht, um unseren Glauben zu stärken. Erinnert euch an letzte Woche, als Jesus verstorben ist, seine letzten Worte waren, es ist vollbracht. Johannes hätte dort aufhören können mit der Kreuzigung. Er hätte sagen können, es ist vollbracht. Jesus hat alles vollbracht. Das, was wichtig ist, ist bis jetzt berichtet. Und er hätte gleich die Auferstehung berichten können. Doch er berichtet uns trotzdem dieses Ereignis, damit wir glauben. Kein anderer Evangelist berichtet dieses Ereignis. Man könnte sich fragen, warum? Dachten sie, es wäre nicht relevant? Die Wahrscheinlichkeit ist, weil keiner der Evangelisten es gesehen hat. Manche Leute diskutieren, vielleicht war es gar nicht wahr, vielleicht ist das nur etwas, was Johannes hineingefügt hat, aus literarischen Gründen. Doch Johannes macht uns deutlich, es gibt einen Zeugen und höchstwahrscheinlich hat dieser Zeuge sogar gelebt, als Johannes das Evangelium geschrieben hat. Johannes schreibt diese Zeilen, weil er unseren Glauben stärken will. Er hat nichts erfunden, er hat nichts eingefügt, was nicht da war. Er hat etwas berichtet, was er selbst erlebt hat, damit unser Glaube gestärkt wird. Johannes berichtet, wie Jesus ein Speer in die Seite gerammt wird. Und die Frage ist, wie kann das unseren Glauben stärken? Wie soll diese brutale Sache unseren Glauben stärken? Reicht es nicht, dass unser Herr und Heiland, unser Messias, schon so sehr gequält wurde, dass er schon so sehr gelitten hat? Reicht es nicht, dass Christus dort am Kreuz schon gestorben ist? Muss jetzt auch noch Christus nach seinem Tod so zugerichtet werden? Ich denke, ja, Es soll unseren Glauben stärken. Es liegt nicht in dem, was wir empfinden, sondern es liegt in dem, was Johannes schreibt. Er sagt, und der, der das gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Diese Wahrheit soll unseren Glauben stärken, weil sich hier die Schrift Gottes erfüllt. Das Wort Gottes erfüllt sich. Johannes berichtet uns das, um unseren Glauben zu stärken, weil hier die Wahrheit Gottes nicht deutlicher sein kann, wenn sich das Wort Gottes selbst erfüllt. Und damit kommen wir zum dritten und zum letzten Punkt für heute Morgen, das erfüllte Wort. Wir haben die falschen Juden betrachtet, wir haben gerade den wahren Zeugen betrachtet, der so viel Wert darauf gelegt hat, dass wir die Wahrheit erfahren, damit wir glauben und damit unser Glaube gestärkt wird. Und jetzt sehen wir das erfüllte Wort. Obwohl der Tod Jesu so grausam war und obwohl die unmenschliche Behandlung unseres Herrn und Heilands nicht nach dem Tod aufgehört hat, soll es unseren Glauben stärken, weil wir darin sehen, dass Gott sein Wort hält, dass Gott treu ist zu dem, was er versprochen hat. So grausam der Tod auch war, darin erfüllt sich das Wort Gottes, das er über seinen Knecht gesprochen hat. Darin erfüllt sich das Wort, was er über seinen Messias vorausgesagt hat. Ja, das hat uns im letzten Abschnitt gemacht, dass kurz bevor Jesus gestorben ist, viele Prophetien in Erfüllung gegangen sind. Viele Prophetien aus dem Alten Testament, viele Sprüche aus dem Psalm, viele Prophetien aus dem Gesetz sind in Erfüllung gegangen. Doch jetzt, direkt nach dem Tod, gehen weitere Prophetien in Erfüllung. Wir schreiben uns als erstes, kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Das ist die erste Stelle, die hier in Erfüllung geht. Und im Prinzip zitiert Johannes zwei Bibelstellen. Die erste ist aus 2. Mose, aus dem Bericht des Passafestes, 2. Mose 12, Vers 46. Gott gibt Anweisungen über das Passalamm, wie das Passalamm zugerichtet werden soll, wie es gegessen werden soll. Dort heißt es dann, in einem Haus soll man es essen, ihr sollt von dem Fleisch nichts vor das Haus hinaustragen und kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Und damit bestätigt Johannes etwas Wichtiges, nämlich das Passalamm war nur ein Schatten des Opfers, das Christus bringt. Das Passalamm war nur ein Schatten von dem, was kommen sollte. Weder dem Passalamm durfte ein Knochen zerbrochen werden, jedes Mal, wenn es gefeiert wurde, noch wurde Christus eins seiner Knochen zerbrochen. Als Israel das Passafest feierte und dem Passalamm alle Knochen ganz blieben, haben sie das wahre Passalamm, das wahre Opfer, das wahre erlösende Opfer ans Kreuz genagelt. Gott achtet darauf, dass dieses Lamm, was für die Schuld der Menschen stirbt, richtig behandelt wird, dass kein Knochen zerbrochen wird. Hier erfüllt sich, was im 2. Mose schon angedeutet wird, dass dem Passalamm, dem wahren Opfer, kein Knochen zerbrochen wird. Die zweite Stelle ist Psalm 34, Vers 21 und dort lesen wir von dem Gerechten, wie es dem Gerechten geht. Und da schreibt der Psalmist über dem Gerechten, dass Gott, er bewahrt ihm alle seine Gebeine. Also Gott bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Wir fragen, wer ist der Gerechte? Müssen wir sagen, es gibt letzten Endes nur einen einzigen Gerechten, Jesus Christus selbst. Der Einzige, der nie ein Gesetz gebrochen hat. Es gibt letzten Endes nur diesen einen Gerechten, über den der Psalm eigentlich sprechen kann. Der Psalm spricht davon, dass der Gerechte viel erleiden muss, wie Christus viel erlitten hat. Doch dass Gott ihn bewahrt und dass niemand seine Knochen brechen wird. Und auch dieser Psalm geht hier in Erfüllung. Die Erfüllung ist in Christus zu sehen. Der wahre Gerechte musste durch viel Leid gehen, aber keiner seiner Knochen wurde zerbrochen. Er wurde bis zum Tod gefoltert, aber seine Knochen wurden bewahrt. Er ist von Gott bewahrt worden, obwohl er sterben musste. Wir sehen, hier erfüllt sich das Wort Gottes in Christus. Johannes will uns noch mehr unseren Glauben stärken und deshalb zitiert er eine weitere Stelle, nämlich aus Sacharja 12, Vers 10 und dort spricht der Prophet über den Messias, der kommen wird, über das zukünftige Jerusalem und wie das Volk mit seinem Messias umgehen wird und dort heißt es, aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Ich denke, Johannes macht uns hier zwei Dinge deutlich. Zum einen ganz klar, auch dieses Wort hat sich in Christus erfüllt. Sie werden auf den schauen, den sie durchstochen haben. Dort hängt er, den sie zerstochen haben. Gott erfüllt sein Wort. Doch wir sehen noch etwas weiteres. Gott sagt hier in dem zitierten Vers, dass er seinen Geist ausgießen wird und diejenigen, die ihn erhalten werden, werden den Durchbohrten ansehen und trauern. Diejenigen, die den Geist Gottes erhalten, den Geist des Gebets und den Geist der Gnade, die werden den Durchbohrten ansehen und Trauer empfinden über den, den sie durchbohrt haben. Mit anderen Worten, jeder, der den Tod Christi betrachtet in jedem Detail und darüber bestürzt ist, dass Christus dort hängt und trauert, in dem wirkt der Geist Gottes. Wenn jemand erkennt, dass Christus wegen seinen Sünden am Kreuz hängt, gehangen hat, dann wirkt der Geist Gottes in ihm. Wenn jemand erkennt, dass Christus wegen seinen Sünden am Kreuz hing und durchbohrt wurde, dann hat dieser Mensch den Heiligen Geist empfangen. Das ist die Realität, die Johannes uns hier andeutet. Liebe Geschwister, wenn ihr realisiert, dass Christus für euch dort hängt, dann bedeutet das, dass der Heilige Geist in euch wirkt. Dann bedeutet das, dass wir dieses Opfer annehmen dürfen und die Vergebung unserer Sünden in Christus annehmen dürfen, wenn wir unsere Sünden vor Gott bekennen. Ich denke, deshalb berichtet uns Johannes diesen Teil. Es ist ein Grund, um unseren Glauben zu stärken. Es ist eine Wahrheit, die in Erfüllung geht, damit unser Glaube gestärkt wird. Aber darüber hinaus ist es auch ein Prüfstein darüber, ob der Geist in unserem Leben wirkt. Wenn wir darüber bestürzen, dass Christus wegen unseren Sünden dort am Kreuz hängen musste und zerstochen wurde, dann bedeutet das, der Geist Gottes wirkt in uns. Das Wort Gottes wird in unseren Herzen angewandt. Zum Schluss ist ein drittes Prophetie in Erfüllung gegangen, die Johannes nicht zitiert, die ich schon angedeutet habe. 5. Mose 21 spricht über den, der am Kreuz hängt, der am Holz hängt, der dort stirbt, der ist verflucht. Und es heißt dort, diese Leiche muss abgenommen werden, bevor der Abend kommt. Und Christi Leiche ist abgenommen worden, bevor der Abend kommt. Wir werden nächste Woche betrachten, wie Jesus dann zu Grab gelegt wird. Aber auch diese Wahrheit erfüllt sich in Christus. Diese Wahrheit sehen wir in unserem Messias. Johannes berichtet uns diese Geschichten, um uns dadurch zu stärken. Und wir sollten es niemals vergessen. Wenn wir das Johannesevangelium lesen, hat der Autor ein Ziel, dass unser Glaube an Christus gestärkt wird, dass wir mehr und mehr erkennen, wer Christus ist, nämlich der von Gott gesalbte Messias, unser Erlöser, der Sohn Gottes selbst, der für unsere Sünden gestorben ist, damit wir in ihm ewiges Leben haben. Lasst uns beten.